wenn der Körper anruft, dann sollte ihr vielleicht einmal abheben und einmal drauf hören, was er braucht. Das heißt, Magenschmerzen können auch nicht nur Ausdruck von einer schlechten Ernährung sein, sondern vielleicht schlucke ich viel Ärger runter oder ich habe vielleicht viel Stress in meinem Leben und der Körper will mir sagen, hallo, da ist es jetzt genug.
Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Bei mir ist heute eine Frau, die sich damit beschäftigt, was in uns los ist. Und damit ist nicht die Psyche gemeint, sondern ein riesengroßes Organ, nämlich unser Darm. Sie ist Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Sie ist Bauchchirurgin mit dem Schwerpunkt Endoskopie. Und ihr Steckenpferd ist das Thema Reizdarm. Besonderen Wert legt sie auf ausgewogene Nährstoffmedizin. Beziehungsweise hat sie sich auch fortgebildet im Bereich Phytotherapie. Das heißt, alles, was mit natürlichen Mitteln zu tun hat. Sie ist Spezialistin auch dann, wenn es um Darmhypnose geht und ihr Ansatz ist ein ganzheitlicher. Also wenn die Einleitung schon länger ist als alles, was danach kommt, bin ich doppelt gespannt. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Doktorin Birgit Dinewitzer.
Hallo, es freut mich sehr, dass ich hier eingeladen worden bin und über mein Herzensthema sprechen darf.
Dein Herzensthema ist das, was uns innen drin beschäftigt. Genau. Und wie gesagt, es geht nicht um die Psyche, sondern um ein riesengroßes Organ, das viele Menschen auch im Alltag herausfordert, nämlich unseren Darm.
Ganz genau.
Ein Organ, das viele Jahre eigentlich vernachlässigt wurde und spätestens dann, ab dem Zeitpunkt, wo Bücher zu diesem Thema erschienen sind, wo das Thema Fasten auch wieder weitaus größer gespielt wurde, medial auch breitere Aufmerksamkeit erhalten hat, haben wir plötzlich den Fokus auf den Darm gelegt. Warum ist das so ein wichtiges Organ? Warum spielt das so eine große Rolle in unserem Leben, besonders im Frauenleben?
Ja, der Darm ist der Sitz der Gesundheit im Prinzip und alles hängt mit dem Darm zusammen. Wenn man sich überlegt, dass wir uns täglich ernähren dürfen und der Darm dafür sorgt, dass wir die ganzen Vitamine und Mineralstoffe auch aufnehmen können, ist es einfach unglaublich. Auch das Immunsystem ist ganz viel mit dem Darm verknüpft, weil der Darm ein eigenes Immunsystem sogar hat. Das ist unsere erste Abwehr, die wir haben, die schon im Mund beginnt. Und damit sind wir auch vom Darm und seinen Funktionen auch abhängig, dass es uns gut geht. Und ja, dass wir auch ein bisschen darauf schauen, dass wir den Darm auch pflegen.
Was macht eine große Faszination aus, wenn man als Medizinerin unterwegs ist im Studium? Ich stelle mir vor, da gibt es viele spannende Bereiche. Warum ausgerechnet der Darm und seine vielen Möglichkeiten?
Das war bei mir relativ klischeehaft. Ich bin als Studentin im OP gestanden und Studenten dürfen ja nichts angreifen oder müssen schauen, dass die nichts unsteril machen, also das kann Blödsinn bauen im Prinzip. Und das erste Mal am OP-Tisch war eine große Bauchoperation und dann hat man mir die Aufgabe gegeben, den Dünndarm, den man dann herausheben muss, dazu zu beaufsichtigen, dass der quasi da gewärmt wird und so weiter. Das, was ich nicht gewusst habe, dass man das nicht machen muss, ja, dass ich da einfach ein bisschen abgestellt wurde. Genau. Und ich habe aber dann, war dann so fasziniert, weil ich 2 Stunden einfach den Dünndarm betrachtet habe und war fasziniert, dass dieser Mensch da überlebt und dass dem dann gut geht und dass der dann auf der Station und dass er dann nach Hause geht und geheilt ist. Und das war so eine Darmkrebsoperation. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, das mache ich und sonst nichts, das will ich können. Und in der Chirurgie dann bin ich zur Endoskopie gekommen und ähnlich fasziniert gewesen von dem, dass man live innen, von innen alles anschauen kann und Magen-Darm-Spiegelung einfach wirklich direkt im Moment anschauen kann und dass das auch alles so hübsch ist von innen.
So hübsch. Wie hübsch ist denn der Darm von innen?
Das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, aber wenn er gut gereinigt ist, so wie es bei einer Darmspiegelung ja notwendig ist, ist es schön rosig, glänzend und ja, man sieht die Bewegungen und auch im Dünndarm sieht man die Zotten, also diese oberflächenvergrößernden Fältchen, damit die Nährstoffe gut aufgenommen werden können. Also das ist einfach unglaublich, wenn man sich vorstellt, wenn der Dünndarm auseinandergezogen werden würde, hätte man einen Tennisplatz da drin, an Resorptionsfläche, also eine Aufnahmefläche. Und solche Dinge faszinieren mich wahnsinnig. Schon allein, wenn ich hinschaue, das ist etwas, was mir von Anfang an einfach gefallen hat. Und wenn man dann mehr da versteht davon und auch versteht, was man alles wieder gut machen kann oder was man alles im Hintergrund verstehen kann, um das Leben eines Menschen besser zu machen, das ist einfach wunderbar.
Stichwort wieder gut machen. Viele Menschen essen und trinken ja, als hätten sie irgendwo noch einen zweiten, dritten Magen oder Darm liegen. Für alle Fälle. Was kann man denn tatsächlich wieder gut machen, wenn man sich jetzt jahrelang, jahrzehntelang nicht gesund ernährt hat oder nicht gut auf sich geachtet hat oder sich vielleicht konkret mit diversen Produkten, Stichwort Energy Drinks und Co., auch diese Gegend zerstört hat? Was kann man denn wirklich wieder gut machen und was ist unwiederbringlich?
Also sehr vieles kann man wieder gut machen. Mhm. Also ich glaube, alle Ärztinnen und Ärzte sind einer Meinung, der Mensch hält viel mehr aus, als man glaubt. Mhm. Und das Schöne ist, dass sich ziemlich viel wieder regenerieren kann. Okay. Das heißt, allein der Dünndarm hat 24 bis 48 Stunden seine Zellen komplett wieder erneuert. Das heißt, das ist ein Restart, wo ich mir jeden Tag überlegen kann, mache ich es halt gut, mache ich es besser, mache ich es für mich besser, kann ich irgendwo helfen. Natürlich Dinge, die nicht mehr funktionieren, da muss man einmal dahinter schauen und sagen, was ist denn da überhaupt los? Das heißt, der Darm schreit ja oft sehr viel früher, als eine Schädigung da ist. Das heißt, wenn der Körper anruft, dann sollte ich vielleicht einmal abheben und mal drauf hören, was er braucht. Das heißt, Magenschmerzen können auch nicht nur Ausdruck von einer schlechten Ernährung sein, sondern vielleicht schlucke ich viel Ärger runter oder ich habe vielleicht viel Stress in meinem Leben, das ich einfach nur so akzeptiere und der Körper will mir sagen, hallo, da ist es jetzt genug und mir reicht's. Oder auch Durchfälle oder solche Geschichten gehören natürlich ordentlich abgeklärt medizinisch, nur das erste Symptom kann einmal eine Stressreaktion sein. Das erste Symptom kann einmal sein, dass etwas nicht passt, wo der Körper versucht zu sagen, dass was nicht passt. Mhm. Das ist auch ganz wichtig.
Da höre ich jetzt schon den ersten Blick einer Schulmedizinerin, die ganzheitlich denkt, heraus, meine ich zumindest zu hören.
Richtig, ja.
Das erste Magenpochen könnten zum Beispiel Stresssymptome sein oder. Mhm. Ist es etwas, das Sie von vornherein mit hereingebracht haben in Ihr schulmedizinisches Wissen oder hat sich das über die Jahre auch für Sie ergeben, dass Sie über den Tellerrand blicken und auch andere Faktoren mit hereinnehmen? Stichwort Phytotherapie, Stichwort, Sie sind auch mit dem Fasten gut verbandelt. Was hat es gebraucht, um Sie als Schulmedizinerin dafür auch zu öffnen?
Erfahrung. Das ist Erfahrungsmedizin. Das sind Dinge, die zwischen den Zeilen ablaufen oft. Und Dinge, also meine Faszination Reizdarm hat sich daraus ergeben, dass ich durch die Endoskopie, also durch die Magen- und Darmspiegelungen, irgendwann einmal schon vorher gewusst habe, da wäre nichts sehen. Mhm. Und wenn Menschen zu mir gekommen sind und letzte Rettung, da wird man was finden, endlich kriege ich eine Diagnose. Mhm. Und da war meine Diskrepanz vor dem, was ich sehe, dass ich nichts sehe, also, dass alles schön in Ordnung ist da drinnen, endoskopisch gesehen, also vom Spiegeln her. Aber der Leidensdruck der Menschen so wahnsinnig groß ist, dass die kaum ihr normales Leben so leben können, wie sie es gerne hätten. Mhm. Diese Diskrepanz hat mich wahnsinnig fasziniert. Und auch das, meine Erfahrung zu wissen, bereits vorher habe ich eine große Ahnung schon gehabt, da werde ich nichts finden, endoskopisch. Mhm. Und darum habe ich mich ganzheitlich weitergebildet und einfach viel mit Ernährung beschäftigt, habe Ernährungsmedizin dazu gemacht, das Diplom, die orthomolekulare Medizin, also die Nährstoffmedizin, die ganzheitliche Medizin und eben die Pflanzenheilkunde, die Phytotherapie und habe gesehen, was da alles drin sein kann. Und diese ganzen Puzzleteile habe ich zu einem großen Bild fügen dürfen und weiß so einfach schon Richtungen, was meinen PatientInnen einfach gut tun kann. Und das ist sowas Schönes, wenn ich die begleiten darf, weil ich höre einfach ganz viel in meiner Praxis, naja, ich habe schon alles durch und ich höre immer, es ist eh nichts. Und es ist ja gar nicht so tragisch und ich muss das aushalten und ja, mein Gott, ich soll einmal relaxen. Und das höre ich von meinen PatientInnen und das ist so schade, weil ich kann mich ja nicht in die Schuhe von anderen stellen und ich weiß ja auch gar nicht, was schlimm ist für den anderen. Für mich ist ja ganz was anderes tragisch für den, wie für mein Gegenüber. Mhm. Und das ist das Schöne daran, dass ich eintauchen kann, mitleben kann und da Begleitung mit Sinn machen kann. Und das ist schön, auch das zu sehen, was dann sich verändern darf.
Jetzt war ich, glaube ich, vorhin irrtümlicherweise beim Sich. Ich wechsle wieder zum Du, das wir vereinbart hatten. Ja. Ich hoffe, das ist okay. Wenn du als Ärztin dann gegenüber Menschen sitzen hast, wo du weißt, im Inneren ist eigentlich alles okay, aber da gibt es Beschwerden, da gibt es Sorgen, da gibt es einen Leidensdruck. Mhm. So viele Menschen sind ja der Meinung, ohne Diagnose zum Beispiel an Reizdarm zu leiden oder Unverträglichkeiten zu haben oder. Wie schaut man als Medizinerin drauf und wie hilft man diesen Menschen dann bei der Bewältigung ihres subjektiv ja sehr großen Problems?
Prinzipiell ist es einmal schulmedizinisch notwendig, alles abzuklären. Also überall Hackerl machen zu können, was was alles noch nicht abgeklärt wurde. Das heißt, ist einmal schon eine Spiegelung gemacht worden? Gibt es Unverträglichkeiten? Wurden da Atemtests gemacht? Welche Tests wurden gemacht? Wann? Wie? Also das sind alles die Sachen, die einmal zuerst abzuklären sind. Mhm. Und wann kommen die Symptome? Wie kommen sie? Und wenn dann überall ein Hackerl ist und da ist am Papier jetzt einmal nichts zu finden, dann möchte ich den Menschen noch näher kennenlernen, mal schauen, wo steht der nährstoffmedizinisch, das heißt einmal in der Blutabnahme zu sehen, okay, gibt es da Mangelerscheinungen, auch wenn das nicht die Ursache ist. Aber dann einmal sich hinzutasten oder einmal nachzufragen. Und meistens kommen dann Geschichten, wie dass der Stress einfach sehr hoch ist und dass, wenn der Stress höher ist, dann sehr wohl Symptomatiken anders wahrgenommen werden oder dass sich Dinge auch verselbstständigt haben. Ganz oft ist es so, dass ein Problem da war vor Jahren und es hat sich dann auch verselbstständigt. Das heißt, ein Magen-Darm-Infekt oder eine Operation oder irgendwas ist passiert, wo sich Schmerzen verselbstständigt haben und das Hirn ist es wahnsinnig gewöhnt, Schmerz-Output zu machen und das auch immer lauter machen zu wollen, ja, weil da irgendwas nicht passt. Das heißt, zu unterscheiden, ob das ein tatsächlicher Alarm ist oder ob das nur Probealarm ist, das ist meine Aufgabe und damit den Menschen ein Tool in die Hand zu geben, wie zum Beispiel entweder die Darmhypnose, dass man sagen kann, Hypnose, medizinische Hypnose da anbieten kann, um Ressourcen zu stärken, Resilienz zu stärken.
Vielleicht kann man kurz an dieser Stelle mal für mich und für alle anderen, die das jetzt gerade hören, erklären, wird mein Darm hypnotisiert oder ich, wie geht das, was
Beides.
Macht man dabei?
Beides. Also es hat mit der Showhypnose nichts zu tun. Ja. Also es ist etwas, wo man sich weder fürchten muss, noch irgendwie angespannt sein muss, es ist eher wie eine tiefere Entspannung.
Man verrät nicht seine Bankverbindung.
Genau, okay. Gar nicht. Also man fängt nicht plaudern an, ich kann auch niemanden irgendwo hinschicken damit. Das ist eine Filmvorstellung, Gott sei Dank. Und natürlich, es gibt die Showhypnose, die auch funktioniert, leider Gottes. Das ist auch etwas, was eben der medizinischen Hypnose sehr schadet. Dass es wirklich Hypnotiseure gibt, die sich sehr hoch hypnotisierbare Menschen raussuchen unter Publikum und die dann eben mit Tricks auch in diese Hypnose bringen, in diese Trance bringen. Und das ist das Schädigende für die medizinische Hypnose, weil die ist fern von diesem manipulierenden Charakter, von diesem direktiven Charakter, wo ich was ansage und dann wird das getan. In eine tiefe Entspannung versetzen einmal und das geht nur, wenn ich jetzt zum Beispiel von dir weiß, was sind deine Ressourcen. Das heißt, wenn ich weiß, du spielst jetzt zum Beispiel gerne Klavier, dann werde ich dieses Klavierspiel mit einer Emotion verknüpfen können. Das heißt, du wirst dich wohlfühlen und wirst wissen, ah, das ist was Schönes. Oder wenn du einen Hund hast zum Beispiel, dann weiß ich, wenn du dir den Hund vorstellst, das Gesicht und das wirklich plastisch vorstellst, dann wird es eine schöne Emotion sein. Und in dieser schönen Emotion etwas zu verknüpfen, wie zum Beispiel eine Handbewegung, wie ich sag, Fingerreiben zum Beispiel. Und wenn wir das wirklich mit einer Emotion verankern, dann kann ich da über Training beibringen, dass du in einer Stresssituation wieder Ruhe reinbringst, indem du deine Finger zusammen aneinander reibst und dann wieder in diese Ruhe kommst.
Also es klingt jetzt nach Magic, kann ich
genau,
das bitte
lernen?
Genau,
klingt nach Magic, aber das ist, genau, und das ist aber Training. Also das ist so, dass zum Beispiel Audiofiles mit nach Hause gegeben werden oder dass im Dialog erarbeitet wird, in einer Entspannung, in einer Trance erarbeitet wird, wo sind meine stärksten Resilienzen, wo habe ich meine Ressourcen und jeder Mensch hat die. Und das ist extrem schön, da dabei zu sein, wenn jemand das finden darf. Und das ist ja eine wahnsinnig lohnenswerte Arbeit.
Und das mache ich dann? Und was passiert dann weiter?
Da passiert weiter, dass diese Aufgabe zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, wo ist dein schönster Ort? Dann wirst du jetzt einmal sagen, vielleicht der letzte Urlaub, vielleicht irgendwas anderes. Wenn du in vollständiger Entspannung bist, dann fallen deinem Unterbewusstsein vielleicht andere Sachen ein. Also das heißt, dein Bewusstsein darf immer aufpassen. Das bleibt auch immer wach. Also das ist auch so, dass das auch immer mithört. Du kannst jederzeit aussteigen. Das ist nicht so, dass du vollständig weg bist. Aber das Unbewusste darf dann kommen. Und vielleicht ist es eine Erinnerung aus der Kindheit. Vielleicht ist es etwas, was mit deinem Urlaubsort zu tun hat. Oder vielleicht einfach ganz was anderes, ein schönes Platz, wo du mal warst. Und das einfach nur mal wahrzunehmen. Aha, das gibt's. Und es gibt die Möglichkeit, an den Ort deiner Gesundheit zu reisen. In deinem Körper. Und mal schauen, wo bist denn du immer gesund? Und das wirst du rational anders beantworten wie unbewusst.
Dass mein Körper das vielleicht beantwortet.
Genau.
Das heißt, die Menschen kommen dann zu dir. Du machst das mit ihnen. Wie oft kommen sie? Was soll das Endergebnis sein?
Naja, das ist so, dass 3, 4, 5 Sitzungen sind meistens notwendig, damit man weiß, was ist das, wo sind meine Kraftorte, wo habe ich meine Ressourcen und wie kann ich am besten diese Ressourcen stärken. Und dann gibt's eben von mir, von dieser Session, die wir dann machen, ein Audio-File, das heißt die Aufnahme einfach aufs Handy, damit man zu Hause Selbsthypnose auch üben kann und mit Selbsthypnose mit dieser Session üben kann. Und dann werden auch kürzere Sessions aufgenommen, damit man mal kurz was hat und immer nur nicht nur 30 Minuten oder so üben muss, unter Anführungsstrichen, weil das ist ja was sehr Entspannendes. Und dann ist es abhängig von meinem Gegenüber, ob man sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, das passt jetzt gut. Und dann kann man die Abstände immer wieder vergrößern und manchmal reicht das jahrelang.
Das und das Ergebnis kann heißen, der Darm ist dann entspannter und mein Magen-Darm-Trakt ist entspannter und mir geht's besser.
Richtig. Mit der Voraussetzung, dass natürlich schulmedizinisch alles abgeklärt ist. Klar. Aber ein guter Hinweis ist zum Beispiel zu wissen, habe ich Bauchschmerzen, wenn ich schlafe oder nicht? Wache ich von den Bauchschmerzen auf oder wache ich auf und habe danach Bauchschmerzen? Also ist mein Kopf in Ruhe entspannt und dann auch mein Darm entspannt oder ist es umgekehrt?
Oh, das ist umgekehrt. Spannender Zugang.
Ja, genau.
Das klingt aber auch danach, als wäre der Darm ein Wunderwerk. Warum macht er dann, wie wir landläufig gern sagen, immer wieder Spompernadeln? Warum macht er Beschwerden? Warum?
Weil er so schön sensibel ist.
Weil er so sensibel ist. Ah, okay. Also
nicht bei allen. Also es kommt natürlich darauf an, was wir genetisch mitnehmen. Es kommt darauf an, was wir in der Kindheit gelernt haben. Man weiß von Reizdarmpatientinnen, dass eine Wahrscheinlichkeit für Reizdarm häufiger ist, wenn sie aus einer Familie kommen mit Reizdarm. Das heißt, wenn die Mama immer Bauchweh gehabt hat und da ist nichts, der Leidensdruck sehr hoch ist, dann wird sie natürlich mehr aufpassen, wenn das Kind Bauchweh hat. Oh, das sind jetzt Bauchschmerzen. Aha, vielleicht hat er dasselbe wie ich. Vielleicht hat sie dasselbe wie ich. Und das wird natürlich beim Kind auch ganz anders ankommen, wie wenn das völlig wurscht ist.
Völlig anders sensibilisiert.
Genau. Unbewusst, das hat nichts damit zu tun, dass man absichtlich dem Kind einen Stempel aufdrücken will oder dass man, natürlich wird das Kind vielleicht einen sensibleren Darm haben, aber auch die Bewertung ist natürlich auch das, was eine Rolle spielt. Das ist wieder ein Puzzleteil aus ganz vielen verschiedenen Dingen, die da eine Rolle spielen. Ja.
Was ist denn dieser Reizdarm, den so viele Menschen anscheinend haben, manche Menschen glauben zu haben, der in der Werbung omnipräsent ist und mit zahlreichen Produkten quasi versorgt werden kann? Was ist er? Wie definiert man ihn?
Also es gibt ganz spezielle Kriterien, nach denen er definiert ist und das heißt, man muss eine bestimmte Zeit diesen Reizdarm schon haben, das heißt nicht nur 2 Wochen lang einmal Beschwerden haben, sondern es muss über eine längere Zeit gehen. Es muss mit Durchfall oder Verstopfung oder und beides zu tun haben, es muss mit Schmerzen einhergehen. Es muss ganz verschiedene Kriterien haben. Letztendlich ist es eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, wenn alles andere abgehakt ist und nichts sonst zu finden ist, dann ist es Reizdarm. Wann ich dieses Hackerl setze, ist ganz wichtig, weil oft einmal kriegt man diesen Stempel sehr schnell. Das heißt, ich habe PatientInnen bei mir in der Ordination, die halt schon sehr früh diesen Reizdarmstempel bekommen haben, obwohl 2 Drittel noch gar nicht abgeklärt waren. Und oft, zum Beispiel ist es auch so, wenn dann eine Sorbitintoleranz bekannt ist und dann sagen sie, jetzt habe ich das weggelassen, es war keine Beschwerden mehr. Und dann sitzen sie da bei mir und sagen, und jetzt? Dann sage ich, naja, es darf manchmal ja einfach sein. Also auch das passiert, Gott sei Dank, immer wieder. Ja? Also das auch einfach sein darf, wenn man einfach was entdeckt dann trotzdem und sagt, ha, da haben wir jetzt die Ursache, war kein Reizdarm.
Menschen, die tatsächlich Reizdarm haben, das sind ja wirklich Menschen, die wirklich auch Beachtenswertes leisten. Denn da ist es ja oft so, die nächste Toilette ist viel zu weit. Sie trauen sich irgendwann, wenn es zu weit geht, nicht mehr aus dem Haus. Sie haben vielleicht auch Bedenken, überhaupt wohin zu gehen, sich in der Arbeit von der Toilette zu entfernen, einkaufen zu gehen und so weiter. Wo ist denn die Grenze zwischen, ich glaube, ich habe was mit dem Darm und das ist ein tatsächlicher Reizdarm für all die Hypochonder vielleicht auch unter uns, die ab und zu Bauchweh haben und meinen, ich habe sicher Reizdarm, weil das hat meine Nachbarin auch.
Genau. Ab dem Moment, wo es einfach lebenseinschränkend wird. Das heißt, wenn das Sozialleben eingeschränkt ist, wenn das auf die Stimmung schlägt, wenn ich Dinge mache aufgrund dessen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht mehr zur Arbeit gehe wegen und das sich häuft, wenn mir das Umfeld auch spiegelt, du, da passt was, glaube ich, nicht, weil das hast du schon wieder. Also das sind ja auch Dinge, die sehr abwertend immer passieren mit der Zeit. Ja. Also das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, irgendwo hinzukommen. Also hin und wieder was zu haben, ist, glaube ich, immer wieder mal für jeden von uns und das auch wahrzunehmen, passt vielleicht jetzt was von meiner Situation her nicht oder ist das was Chronisches? Ist das etwas, was immer wiederkehrend ist? Darf ich da vielleicht doch einmal hinschauen?
Mhm. Ich hack noch mal ein beim Darm, der unser Sensibelchen, vielleicht ich überspitze es, unser Mimöschen vielleicht sogar ist. Was braucht er denn, ein Darm, unser Darm, mein Darm, damit es ihm gut geht, damit er gut aufgehoben ist in meinem Körper? Vorhin ist angeklungen, 48 Stunden dauert es, bis sich die Zellerneuerung oder bis sich die Erneuerung vollzogen hat.
Im Dünndarm, genau.
Wie kann ich denn gedanklich herangehen, diesen Darm optimal zu pflegen, damit er, sagen wir es einmal so, örtlich gemeint, gerne in mir wohnt?
Das ist schön gesagt. Ein Grundpfeiler ist die Ernährung natürlich. Mhm. Alles, was ich einfülle, darf ich mich nicht wundern, wenn es dann Probleme gibt. Das heißt, prinzipiell eine ausgewogene, ballaststoffreiche, vitaminreiche Ernährung. Ich sage meistens, das, was meine Urgroßmutter erkannt hätte, ist zumindest einmal nicht schlecht, wenn ich das esse. Das heißt, einen Energy-Drink hätte sie jetzt nicht erkannt. Die könnte ja wahrscheinlich gar nicht erklären, was das jetzt sein soll.
Mhm. Und wieso man das braucht.
Genau, wieso man das braucht. Also das hätte sie wahrscheinlich auch nicht verstanden, weil wenn man jetzt ausgeht von einem Leben, das mit körperlicher Arbeit zu tun hat, wo dann Mittagessen, da kommen alle zum Mittagessen zusammen damals und dann hat man alle haben Mittag gegessen, dann ist vielleicht noch ein Schlafall gemacht worden und dann ist wieder ausgegangen worden zum Arbeiten. Diesen Rhythmus haben wir nicht mehr. Mhm. Das heißt, diesen natürlichen Rhythmus, dass man mit der Sonne aufstehen, dass man zum Essen sitzt und beieinander sitzt, dass das einen sozialen Charakter hat, dass man Pausen machen darf und auch soll, das haben wir nicht mehr. Uns klopft keiner auf die Schulter mehr, wenn wir Pausen machen. Im Gegenteil. Also unsere Leistungsgesellschaft ist sehr schnell und auch alles, was mit unseren Medien zu tun hat, das ist alles sehr schnell. Also wenn man sich allein einen Film anschaut, wie er geschnitten wurde von vor 20 Jahren, das hält man ja kaum mehr aus. Ja? Mhm. Nur unser Körper hätte sich jetzt in den letzten 30 Jahren sehr verändern müssen, und zwar genetisch, dass er das aushält. Das heißt, die Evolution kann gar nicht so nach. Ja? Das geht gar nicht. In 1000 Jahren sind wir vielleicht ganz anders aufgestellt. Ja? Da ist der Energy-Drink vielleicht gar nicht mehr das Problem. Aber momentan muss ich schauen, kann ich sitzen und essen? Kann ich kauen? Oder schaue ich zum Beispiel nebenher aufs Handy, weil es mir gerade fad ist beim Essen, weil gerade keiner da ist oder der Computer nicht da ist, die Arbeit nicht da ist, arbeite ich vielleicht daneben, weil ich das zeitsparend finde. Und dann weiß ja der Magen überhaupt noch nicht, dass da was kommt. Das heißt, wenn ich was rieche, in die Küche gehe und mir was koche, dann rieche ich was. Was passiert dann, wenn das gut ist? Dann kommt Speichel im Mund. Wenn das was Grausliches ist, dann denke ich mir, nein, will ich nichts essen. Dann sagt der Magen auch, nein, da schütte ich nichts aus. Mhm. Und das ist genau das. Das heißt, wenn ich schon was esse, was mir gut taugt, dann habe ich Speichel im Mund, dann ist schon die Vorverdauung da, dann sind diese Speichelenzyme schon dort. Und dann schlucke ich das runter, aber der Magen ist schon vorbereitet. Der hat schon ein bisschen Magensäure drin, aber nicht zu viel. Der kann das gut verdauen, dann weiß aber die Bauchspeicheldrüse schon, oha, da ist jetzt was im Magen, da muss ich jetzt auch was tun. Jetzt kommt gleich was. Währenddessen, wenn ich jetzt ganz schnell im Vorbeigehen ein Weckerl esse, da weiß
ich. Ich schluck schon.
Genau. Dann war es kein einziges Organ, dass da was kommt. Ja. Mhm. Wir funktionieren aber trotzdem. Das ist das wahnsinnig Tolle dran, dass unser Körper sehr viel kompensiert und sehr viel aushält, mit uns mitmacht. Nur Völlegefühl und Sodbrennen nachher, das sind Dinge, die halt dann sehr schnell kommen und sehr schnell dann aus dem Ruder laufen können, weil wir einfach nur nicht sitzen und essen. Das ist das Einfachste und das Schwierigste in unserer Welt.
Etwas, das übrigens schon zwei Vorrednerinnen hier in diesem Podcast auch erwähnt haben, nämlich zwei Fastenexpertinnen.
Ja, genau.
Unter anderem auch Nana, ich glaube, ihr seid auch vernetzt. Die hat auch gesagt, man soll sich hinsetzen, man soll wieder ordentlich essen, sich Zeit nehmen für diesen Tee, für dieses Mittagessen.
Genau.
Haben Sie eine Wahrnehmung dazu, dass wir das vielleicht auch unseren Kindern gerade ein bisschen zu wenig lernen, mit dem, dass viele Kinder auswärts essen, dass die Zeit gar nicht da ist dafür?
Natürlich, aber es hat natürlich auch mit den Umständen zu tun, dass wir Frauen speziell jetzt alle arbeiten, oder alle, stimmt ja nicht, alle und niemand stimmt natürlich auch nicht, aber viele Frauen arbeiten und da ist das Kinderversorgungsnetzwerk natürlich da und man versucht ja sein Bestes, dass man die gute Jause mitgibt. Die gute Jause kommt dann wieder zurück, dann wird getauscht mit keine Ahnung was und da ist man natürlich auch nicht so glücklich. Aber so ist das Leben. Man kann seine Kinder dann nur damit abholen, dass sie wissen, was ist das überhaupt? Ja? Mitkochen lassen, einfach mit teilhaben lassen, einmal ein Hochbett ansetzen, schauen, was da rauskommt. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Wenn die das selber gießen, dann essen sie es dann auch. Ja? Aber das muss man ein bisschen anders aufbereiten. Diese Zeit, was man noch hat mit den Kindern, einfach anders als Qualitätszeit nutzen und die Wichtigkeit des Essens, Sitzens und zumindest einmal pro Tag mit denen alles machen und dass man gern sitzen bleibt. schreibt und Sachen bespricht und auch übers Essen redet und was ist gut, was ist vielleicht nicht so gut. Und also ich sehe es bei meinen Kindern, viele Sachen funktionieren einfach in der Gruppendynamik dann nicht. Ja, da brauche ich jetzt nicht kommen, wenn die jetzt Chips kriegen, dass ich dann hingehe und sage, das ist aber nicht gut für dich. Ja, sondern das wissen sie
dann
schon.
Ich habe euch die Chips weggeräumt, genau. Ich habe euch dafür Karotten gebracht.
Genau, das ist wunderbar. Ja. Das
zum
ist
Fußballspiel.
Ja, genau. Also das funktioniert dann nicht, aber sie wissen das ganz genau. Also sie fragen dann auch und das macht dann Freude. Ja. Und der Kleine bei uns, der kocht total gern mit. Also das ist auch voll schön zum Singen. Und das kann man sehr wohl beibringen. Also die Kinder machen das, was wir machen, im Prinzip.
Wenn du so einen ganzheitlichen Blick auf den Darm wirfst, warum ist er so ein Wunderwerk und warum sollten wir uns gut drauf schauen?
Weil er so viele verschiedene Aufgaben hat. Das heißt, Vitamine bereitzustellen, Mineralstoffe aufzunehmen, Aminosäuren für Hormone. Das heißt, alles kommt über den Darm. Die ist im eigenen Immunsystem zu haben, die Abwehr zu haben. Das heißt, die Darmschleimhaut, so wie der Name schon sagt, produziert Schleim und in diesem Schleim, in diesem Schutzschleim wohnen dann die Antikörper, also diese erste Immunabwehr. Da wohnen gute Bakterien drin. Wir haben eine Darmflora, die miteinander in Harmonie leben kann, wenn wir sie gut füttern, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie schaut jetzt so ein gut Füttern aus bei der Expertin selbst? Was frühstückst du? Was isst du zum Mittag? Was ist gutes Zeug, das du zuführst? Und wo sagst du zum Beispiel, würde ich niemals anfassen, würde ich niemals trinken, würde ich niemals essen?
Also niemals, nie gibt es, glaube ich, nicht, weil ich glaube, wir Menschen haben alle gute und schlechte Phasen oder alle Stressphasen oder nicht. Also auch ich ernähre mich nicht so gut, manchmal und manchmal besser. Aber ich speziell liebe jetzt Gemüse und in der Früh, wenn ich mir Gutes tue, dann habe ich diese zum Beispiel Overnight Oats, also solche, also Porridge, mit wo jetzt zum Beispiel Gemüse, Obst dabei ist und wo ein gutes Hanföl drinnen ist, was zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren dabei hat, wo Nüsse dabei sind und wo vielleicht noch Leinsamen drinnen sind oder Chiasamen oder eben überhaupt Samen, da wo die Öle, guten Öle drinnen sind. Zum Mittag einfach, ich mag zum Beispiel jetzt, wenn es so heiß ist, zum Beispiel so einen griechischen Salat ganz gern oder wo aber auch ein Brot mit dabei ist. Also auch die Kohlenhydrate sollen und dürfen dabei sein. Ja. Und was ich sehe in meiner Praxis ist meistens, dass das Eiweiß fliegt, ja, in den Ernährungsplänen. Weil gerade bei Frauen ist es drinnen möglichst low carb und möglichst wenig, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Vom Guten werden wir weder dick noch krank noch irgendwas. Also das Gute kann nie genug sein in meiner Erfahrung. Und das ist gescheiter, wir fahren mit vollem Tank und wirklich mit Eiweiß und Ballaststoffen wie Vollkornprodukten, wo es Spaß macht zu essen, wo der Genuss nicht so knapp kommt.
Das heißt, man muss sich nicht quälen, ist das eine Ansage?
Man soll und darf sich nicht quälen, ja, weil gerade 70% achten drauf und achtsam sein, das ist eh schon relativ viel. Ja. Und dann hält der Darm auch 30% locker aus. Also der Genuss muss und darf da sein. Und ich glaube, wenn wir nur streng darauf achten, auf eine Linie zu fahren, tut man sich selbst nichts Gutes. Außer man ist jetzt wirklich so, dass man sagt, das taugt mir, das ist meine Linie, bitte gerne. Aber wenn man jedes Mal ein Problem damit hat, das ist nicht haltbar. Alles, was Langzeit haltbar ist, das ist das, was wir brauchen.
Was wäre dann so ein Plan, wenn man die Wahrnehmung hat, mein Darm, mein Magen, der spielt gerade nicht mit, mir geht's nicht gut. Was wäre ein Fahrplan, den du empfiehlst, vielleicht Schritt für Schritt Anleitung zu machen, nacheinander oder welche Abklärungen, welche Dinge kann man tun, um dem auf die Schliche zu kommen? Das ist es wirklich oder das könnte ich dagegen tun?
Kommt drauf an, wie lange man schon hat, aber wenn es jetzt kurzfristig ist, dann einmal einen Schritt zurück machen. Wie schaut mein Alltag gerade momentan aus? Kann ich mich ums Essen kümmern? Weil meistens im Stress isst man ja nicht so gut, ja, weder so langsam noch gut, ja, weil einfach das dem Stress halt geschuldet ist, dass man sich nicht kümmern kann, in Anführungsstrichen. Also da mal einen Schritt zurück machen. Was würde ich meiner besten Freundin raten? Vielleicht. Und stehe ich selber an erster Stelle oder schaue ich, dass alle anderen gut geht? Also das ist bei Frauen oft das Problem, dass da 8 Arme sind, die alle 8 Arme wollen alles perfekt leisten. Und wenn ein Arm vielleicht was nicht ganz perfekt macht, dann schaut die Frau nur auf diesen einen Arm, der jetzt wieder nicht funktioniert hat. Also auch da mal hinzuschauen, was jongliere ich denn gerade alles? Und kann das sein, dass das vielleicht momentan ein bisschen zu viel ist? Und eben auf die Ernährung mal zu achten und einmal wirklich nur mitschreiben. Was ganz viel hilft, ist einmal 7 Tage oder ein paar Tage mitschreiben, alles, was dem Mund passiert. Das heißt, Uhrzeiten mitschreiben und einmal schauen, das ist eine Riesenüberraschung für einen selber, wie oft man was macht oder nicht macht. Ja? Wo man sich dann denkt, so, ist ja der 2. Tag da, wo ich jetzt wirklich wenig getrunken habe oder jetzt wieder so lange Essenspausen drin habe oder sowas. Also jeder kann sich da einmal ertappen auch dabei. Also das Selbstprotokoll ist oft einmal augenöffnend. Und wenn es schon lang geht, dann ist sicherlich meine ärztliche Abklärung notwendig, dass man sagt, einmal Labor abnehmen, Blut abnehmen lassen, dann einmal schauen, in welchem Alter, also ab 45 wird die erste Darmspiegelung empfohlen, medizinisch gesehen, zur Vorsorge. Habe ich Risiko in der Familie? Also wie bin ich denn genetisch aufgestellt? Was gibt's denn für Erkrankungen bei mir? Habe ich vielleicht viele Herzinfarkte in der Familie? Sollte mir die Blutfette mal anschauen lassen? Einfach rundum schauen, wo noch Dinge sind, die man abklären könnte. Gibt's Unverträglichkeiten? Habe ich die schon mal anschauen lassen? Bin ich sehr verspannt vielleicht? Liegt's an dem, dass der Rücken extrem verspannt ist und das nur ein Ausdruck ist, dieser Verspannung im Rücken, dass man das vorne spürt? Das gibt's genauso, ja. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Also du hast mir gesagt, du bist Physiotherapeutin.
Spannender Zugang.
Also ja. Das sind die Dinge, die man oft hat. Also als Chirurgin ist man oft damit konfrontiert, dass Leute kommen, die sagen, Leistenbruchabklärung. Das ist sicher Leistenbruch. Aber eigentlich ist Rückenschmerzen, die sich vorne in der Leiste gezeigt haben. Also auch das ist möglich. Genauso wie Brustschmerzen, die sich vorne zeigen und dann wirklich herzmäßig abgeklärt werden, aber letztendlich vom Rücken kommen. Natürlich, Herz ist das Allerwichtigste, das gehört auf alle Fälle zuerst abgeklärt. Aber wenn dann nichts übrig bleibt, dann muss man sich immer kümmern, okay, bin ich da stark genug hinten? Mhm. Ist mein Rückgrat stark genug, das alles auszuhalten, zum Beispiel auch im übertragenen Sinne?
Ein ganz spannender, ganzheitlicher Blick von dir. Was ist es, was du sagst, ohne diese Sache kann der Darm nicht? Das braucht er immer.
Selbstliebe, würde ich sagen. Das ist Achtung für sich selber und die Innenschau immer wieder. Ich glaube, wenn man das vergisst, dass man innehält und einmal Ruhephasen hat und in sich reinschaut, ich glaube, in sich reinzuhören, wenn das verloren geht, glaube ich, dann spürt man sich einfach nicht mehr. Und das ist das Erste, wo der Darm, glaube ich, auch schreien anfängt.
Was hast du deinem Darm heute zuletzt Gutes getan?
Das war der griechische Salat.
Der griechische Salat.
Deswegen ist mir der eingefallen. Das war heute was Gutes, ja.
Das heißt, ein bisschen Innenschau zu halten, darf man in diesem Fall bis ganz nach innen tun. Was mich noch faszinieren oder was ich mich noch fragen würde, ist, was sagt die Schulmedizinerin in dir zum Thema Fasten? Es groß kolportiert immer wieder, wird viel auch angeboten, viel auch Marketing betrieben, damit vom Fastentee bis zur Fastenwoche, bis zum was auch immer, dann Stichwort Entschlacken, großes Wort, das immer wieder vorangetrieben wird, aber eigentlich in den Büchern der Medizin oder der Schulmedizin nicht vorzufinden ist, dass wirklich entschlackt werden kann. Wie schaust du auf dieses Thema?
Zwiegespalten, weil es ist prinzipiell super. Ja, also Fasten ist ganz eine tolle Möglichkeit, einmal Reset zu machen und auch immer wieder so seine eigene Zellerneuerung ein bisschen zu boosten sozusagen. Ist aber nicht für jeden. Und damit habe ich das Problem damit. Das heißt, das ist wieder die Marketinggeschichte dahinter, dass gerade Darmpatienten und Patientinnen da hadern damit, dass ihnen schlechter geht durchs Fasten und nicht wissen, warum. Das heißt, auch da Innenschau ist ganz wichtig. Tut es mir gut? Weil ich glaube, prinzipiell ist Fasten eine riesengroße, tolle Geschichte, den Körper zu unterstützen, aber nicht für jeden und nicht zu jeder Zeit. Das heißt, wenn ich schon belastet bin und irgendwo Themen habe, wo ich dann erst recht in
oder
dieses Fasten reingehe.
Oder wenn ich schon im Vollstress bin,
genau,
dann noch zu fasten.
Dann noch zu fasten. Das ist immer die Frage, wann mache ich das und wie mache ich das? Gehe jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt von der Nana gesprochen haben, auf eine Fastenwoche ins Hotel, wo ich geführt bin, wo ich da mal Ruhe habe, ja, oder mache ich das daheim nebenher online und schaue mir mal irgendwas an oder mache ich einfach nur 16-8. Also 8 Stunden Essen, 16 Stunden Fasten. Passt mir das jetzt gerade in den Alltag hinein? Oder was mit dem 16-8, was zum Beispiel, oder dieses, wo man sagt, man verlängert einfach diese Nüchternperiode, was ja ganz modern ist, weil es eben so einfach ist. Damit habe ich die größten Probleme, weil ich kenne aus meiner Praxis die wenigsten, die dann die Nährstoffe in diesen 8 Stunden hinkriegen. Das heißt, man kriegt dann die in dieser kürzeren Zeit nicht die gleichen Nährstoffe rein und was dann passiert, ist zwischendrin Schokolade oder dieses oder jenes mit extrem schlechtem Gewissen dann zu essen und nichts anderes macht der Körper, als zu sagen, hallo, ich bin in einem Mangelzustand, kannst du mir bitte Kalorien geben, geht das bitte, jetzt sofort. Und dann kommt die Schoko oder der Hunger auf Fettes oder Süßes. Das ist ganz ein typischer Kalorienhunger und nicht nur immer emotionales Essen. Mhm. Also das ist ganz wichtig, ob schafft man das in die 8 Stunden, wirklich seinen Körper zu versorgen? Oder ist sie ganz normal weiter und habe halt einfach nur verkürzt.
Und dann halt eine längere Pause.
Genau.
Mhm. Das Wichtigste, dass du jedem Menschen oder besonders jeder Frau sagen würdest oder wollen würdest, wenn es um den Darm geht, gibt es einen wesentlichen Tipp?
Esst mehr Eiweiß.
Esst mehr Eiweiß. Mhm. Und das esst man in Form von?
Also vegetarisch Hülsenfrüchten und Eiern. Und sonst, wenn man jetzt alles isst, auch Fleisch natürlich, ja. Aber da muss man ganz genau schauen, einmal schauen drauf, wo ist ein Eiweiß drinnen, auch Nüsse, Nussmus zum Beispiel hat Eiweiß drinnen, ja, mhm. Sich einmal zu beschäftigen, was sind denn die Eiweißgehälter, das kann man sich alles ergoogeln, wo ist überall Eiweiß drinnen und dann einmal schauen, weil gerade Hülsenfrüchte heißt erst jetzt, das vertrage ich nicht, ja. Stimmt aber nicht, weil das nur ein Angewöhnungsfaktor ist, das heißt, wenn ich jetzt eine Woche schaue, dass ich jeden Tag einen Teller Bohnen isst oder Hülsenfrüchte, oder, ich meine, Kichererbsen oder so, dann wäre ein Riesenproblem haben. Jeder. Wenn ich jetzt aber anfange mit einem Esslöffel und mir das langsam integriere, dann werde ich null Probleme haben. Und der Darm wird sich freuen, weil er ganz viele verschiedene Bakterien dann zusätzlich kriegt, die ihm wieder das Gutes tun können. Das ist dann das Schöne dran. Und meistens fliegt das Eiweiß einfach zu viel. Und wir Frauen, speziell auf 40, brauchen wir aufbauende Stoffe. Gerade die Hormone brauchen das auch und unser Hormonhaushalt braucht das und wir brauchen einen vollen Tank. Deswegen sind Sachen wie Eiweiß und Muskeltraining ganz wichtig. Das heißt, Gewichtstraining ab 40 ist für mich essentiell, für jede Frau, weil jede Frau fängt an, mehr Cardio zu machen, weil die Hormone uns das vorgeben, dass wir um die Mitte mehr kriegen, Speicherhormone kriegen. Mhm. Und das natürlich keine will, weil ich esse ja nicht anders, plötzlich schaue ich anders aus. Das ist für viele ganz ein einschneidendes Erlebnis, dass sich plötzlich was ändert, obwohl man nichts verändert hat. Und dann macht man mehr Laufen, mehr, einfach mehr Cardio-Training. Frauen sind sehr zäh, die halten dann ewig lang Cardio aus, aber ein Gewicht wird nicht angegriffen, weil ich will ja nicht Muckis kriegen. Nur kann ich alle Frauen beruhigen, das geht nicht so leicht. Also das ist 3x30 Minuten Krafttraining zum Beispiel, bringt wesentlich mehr als dreimal die Woche pro eine Stunde laufen gehen. Mhm. Und das zum Beispiel brennt der Stoffwechsel noch. Und das ist das, wo man dann wieder zuführen muss.
Und das tut auch dem Darm am Ende gut.
Genau, richtig. Mhm. Richtig. Und das hat eben auch mit dem Darm zu tun, dass ich mich kümmere darum, dass ich eben ihn in Bewegung halte, indem ich mich in Bewegung bringe. Das ist das Schöne. Ja.
Einen schöneren Schlusssatz könnte es nicht geben. Den Darm in Bewegung halten, indem ich mich in Bewegung halte. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Kommen, für diesen aufschlussreichen Podcast, in dem wir sehr viel wieder gelernt haben. Ich glaube, ich am meisten wahrscheinlich. Und sage danke fürs Kommen und fürs Wirken.
Vielen Dank.
Und wenn Ihnen der Podcast genauso viel Spaß gemacht hat und Sie können sich vorstellen, mehr von diesen informativen Interviews mit tollen Frauen zu hören, dann folgen Sie uns gerne. Auf allen Plattformen ist es möglich und versorgen Sie uns dort auch mit Ihren Sternen oder empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.